Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast ein paar Leute hierher gebracht und wir haben jetzt Zeit, miteinander die Bibel aufzuschlagen, zu studieren und deine Herrlichkeit und Größe darin zu sehen. Und ich will dich darum bitten, dass du es aufschließt und dass du auch in unser Leben hineinredest, dass wir verstehen, was die Botschaft mit uns heute zu tun hat, dass wir die richtigen Rückschlüsse daraus ziehen können. Eigentlich kannst du es uns alleine nur deutlich machen. Wenn wir es aus deinem Wort lesen, es ist eigentlich klar, es ist eigentlich eindeutig, aber man könnte es noch viel deutlicher machen, man könnte noch 20 und 30 Stunden reden und auf uns einprügeln und trotzdem kapieren wir es nicht, wenn du uns das Licht nicht aufleuchten lässt, wenn du es nicht uns kapieren und verstehen lässt. O Herr, ich bitte dich um deinetwillen, dass du Frucht unter uns wirkst, Frucht, die bleibt bis ins ewige Leben und die dich verherrlicht, die deine Größe und Macht an uns zeigt. Danke dir, Herr, dass du uns von uns nicht Dinge erwartest, die wir nicht imstande, nicht in der Lage sind zu tun, sondern dass du uns verheißen hast, deinen Geist zu geben. Das ist so tröstlich und so wunderbar. Danke dafür. Amen. So, ein paar kommen noch rein. Das ist okay. Kein Problem. Die wundern sich, warum wir heute so pünktlich angefangen haben. Aber okay. Ihr könnt schon mal langsam aufschlagen. 2. Mose Kapitel 12. Sind wir immer noch. Hallo, herzlich willkommen. Nein, nein. Nein, nein. Keine Sorge. In diesem Punkt sind wir sehr liberal. Okay. Ist okay. Wer möchte, der kommt dann einfach dazu. Wir haben uns beschäftigt mit den ersten paar Versen, mit den ersten 10 Versen genau genommen. Und das lege ich mal hier weg, geschwind. Und die waren sehr, sehr voll. Und war wirklich für mich eine ganz große Freude, die durchzugehen und das ganze Evangelium zu entdecken, was da drin steckt. Da ich ja weiß, dass nicht jeder von euch jedes Mal kommen kann, würde ich gern ganz kurz mit euch nochmal zusammentragen und wiederholen, was wir gesehen und gelesen haben. Sagt einfach ganz kurz, was ihr diesen ersten 10 Versen an Parallelen auf unseren Herrn Jesus, was euch da vielleicht hängen geblieben ist, das ein oder andere, und ich ergänze den Rest. Und dann wollen wir uns heute eigentlich mit dem Vers 11 beschäftigen, wobei ich noch etwas ergänzen muss zu einem anderen Vers. Das ist so, wenn man längere Zeit dann in einem Abschnitt ist und dann geht man wieder zurück und liest sich alles wieder durch und denkt, ach Mann, da steckt ja noch viel mehr drin. Und ja, aber jetzt mal kurz, was ist euch wichtig geworden, was ist euch hängen geblieben? Einfach nur so stichpunktartig, nicht in der Tiefe jetzt, ganz kurz noch. Vers
Das
1
Wort
bis.
dem Eingeschöpf auch früher großen Gewicht.
Ja, richtig. Okay. Wo steht das? Einfach Vers? Oder,
Wasserlampe
ja.
mit Nachbarn teilen.
Genau, richtig. Und auf was genau jetzt in unserer Zeit spiegelt das wider? Ich habe das so umschrieben, dass wir als Christen oder als Leib Christi unter seinem Blut zusammenkommen, ja, und da vereint werden. Genau, das ist genau dieses Bild. Gemeinschaft, ganz großes Thema. Ja, sehr gut.
Das hat auch sehr großen Wert auf das Makellose, finde ich,
Ja.
gelegt. Und das ist eindeutig das Zeichen auf Jesu Leben.
Halleluja, so ist es. Ganz wichtig und ganz zentral, dass es ohne Fehler und ohne Makel sein muss. So, so wichtig.
Feuer als Strafe Gottes.
Genau. Also da zwei Punkte, einmal am Feuer gebraten und auf der anderen Seite auch, ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Und was nicht gegessen wird, wird mit Feuer verbrannt. Das bedeutet, dass am Ende von allem nichts mehr übrig ist. Komplett ausgerottet ist sozusagen. Von dem Lamm ist nichts mehr da. Ja? Das ist mit Jesus letztendlich genauso. Ich habe diese eine Stelle aus Daniel 9 haben wir aufgeschlagen, wenn ich mich erinnern kann, mit den berühmten 70 Jahrwochen, was auch immer man darunter jetzt erstmal versteht, wo es heißt dann, dass ein Gesalbter ausgerottet werden wird. Ja, genau dasselbe Bild. Und dieser Gesalbte, das ist Jesus, ja, über den da geredet wird. Und da heißt es über ihn, er wird ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Ja? Und dass das Feuer ganz häufig ein Ausdruck des Zornes Gottes ist, des gerechten Zornes Gottes, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und auch fast alle Opfer, die heißt mit Feuer, werden die verbrannt. Ja? Oder werden sie dargebracht, wird Rauch aufgehen lassen, heißt es so. Also das spielt da eine ganz große Rolle. Ja. Es ist richtig, es haben wir uns letztes Mal damit beschäftigt. Wir wissen, dass Jesus diesen Zorn auf sich genommen hat, diesen kompletten Zorn. Und nicht einfach nur irgendwie mit Feuer verbrannt, sondern ein Ausmaß von Zorn, das unseren Verstand komplett übersteigt. Komplett. Wie wunderbar. Ja, weiter. Neue Zeitrechnung ganz am Anfang, mit dem Anfangsmonat, richtig, genau. Das bedeutet, am Anfang der Zeit steht unsere Rettung in Jesus Christus. Das ist genau richtig. Weiter. Also das mit dem Blut natürlich, gell, das ist natürlich sehr eindrücklich. Hallo. Kommt mit dazu. Wir sind mittendrin. Noch ein bisschen zu wiederholen. Genau. Schön. Dann haben wir noch gesehen, dass es zwischen den zwei Abenden geschlachtet werden soll. Nochmal ganz kurz, was heißt es zwischen den zwei Abenden? Steht da unten dran, bei mir zumindest und bei dem einen oder anderen vielleicht auch. Das kann bedeuten, einerseits, zwischen dem, dass die Sonne untergegangen ist und das völlige Nacht ist. Also jetzt ist wäre sowieso schon beides bei uns nach beiden Abenden, egal wie man es rechnet. Entweder nachdem die Sonne untergegangen ist, dann ist ja noch nicht ganz dunkel. Es dauert noch ein bisschen, bis es dunkel wird. Manchen Teilen der Erde geht es schneller, manche dauert es viel länger. Aber entweder ist es diese Zeitspanne oder die Zeitspanne, wo die Sonne im Untergehen begriffen ist. Das bedeutet halt nachmittags. Also zwischen nachmittags und abends wäre die andere Variante. Ja, so. Ich denke, dass es die letztere Variante ist, ganz einfach aus einem Grund, vor allen Dingen, wann Jesus gestorben ist. Es war nämlich genau zu dieser Zeit, ja, zwischen den zwei Abenden. Das heißt, es war eine Finsternis zwischen der sechsten und der neunten Stunde und daraufhin ist Jesus dann gestorben. Die neunte Stunde kann man sagen, ungefähr nach 15 Uhr. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, was ich noch ergänzen wollte, ist nochmal der Vers 2, nein, Vers 3, Vers 3 bis 6. Ganz kurz, ein Aspekt davon, nicht alles. Ein Aspekt davon. Ich lese es nochmal. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Was wir hier sehen ist, wann wird es ausgesucht, das Lamm? Welcher Tag? 10. Tag. Und wann wird es geschlachtet? 14. Tag. Was hat das für einen Grund? Wenn wir gucken, die ganzen Opfer, ist es das einzige Opfer, also wo ich jetzt zumindest weiß, ich weiß nichts anderes, wo es gesagt wird, muss es einige Tage vorher aussuchen schon. Was könnte es für praktische Gründe haben, sage ich mal? Oder jetzt allein, sagen wir jetzt mal, nur diese Ebene hier in 2. Mose 12 betrachtet, jetzt nicht ins Neue Testament gleich, sondern nur hier jetzt erstmal. Für die ganz praktisch damals für sie. Warum? Ja, komm mal von der Arbeit, ist müde, gell? Und dann sagt er, ei, jetzt aber, jetzt müssen wir noch schnell nach dem Lamm gucken. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eins erwischt, ohne Fehler? Versteht ihr? Was es hier geht, ist, dass man sorgfältig machen soll. Ja, man soll sich rechtzeitig darum kümmern und soll wirklich gucken, dass das das Beste letztendlich ist. Ja? Ohne Fehler, ohne Makel. Man soll es rausholen dort, aussortieren und für diesen Zweck reservieren. Dann ist es klar. Es ist vorherbestimmt. Versteht ihr? Das ist ein ganz spezielles Schaf, das Beste letztendlich, was vorherbestimmt ist. Lasst uns direkt übergehen zur Auflösung. 1. Petrus. Wunderbar, wie das verknüpft wird. Erste Kapitel 1. Und ich gebe zu, man muss jetzt ein bisschen einfach mitdenken, weil es manchmal einfach nicht unsere Sprache ist. Aber ich hoffe, ihr seid noch einigermaßen fit heute Abend. Also, Vers 18. Denn ihr wisst, hier spricht Petrus zu den Gläubigen, ja. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Also die Parallele ist uns jetzt, denke ich, offensichtlich erstmal. Jesus Christus wird als eben dieses Lamm ohne Fehler und ohne Flecken bezeichnet. Wir müssen eigentlich da stehen bleiben und darüber nachdenken, was das bedeutet. Aber jetzt nächster Vers. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt, ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glauben und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Ja, was heißt das? Deswegen sage ich, das ist für uns ein bisschen schwierige Sprache. Was heißt es, er ist im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt? Heißt eigentlich genau das, was wir jetzt über das Schaf gesprochen haben. Er ist im Voraus reserviert worden. Er ist vorausbestimmt worden. Von Anfang an. Das gibt uns einen kleinen Einblick, wie das alles auf dieses Ziel hinläuft und wie Gott ganz am Anfang gesagt hat, vor Grundlegung der Welt, was heißt vor Grundlegung der Welt? Lass es nochmal wiederholen. Ja, vor der Erschaffung der Erde, bevor irgendwas hier da war. Also es gab noch keinen Sündenfall, dass Gott gesagt hat, oh, jetzt muss ich mir was überlegen, was passiert. Ja, also es ist keine kurz entschlossene Handlung, dass es irgendwie, jetzt müssen wir uns was überlegen. Von Anfang an hat Gott gesagt, und du wirst das Opfer bringen. Das heißt, er wusste, dass der Sündenfall kommt. Er wusste ganz genau, das war alles in seinem Plan. So souverän und so herrlich ist Gott. Und er ist im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, vorherbestimmt worden, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um eure Willen. Oh Lieben, wenn ihr das zum Staunen haben wollt und etwas zum Nachdenken und zum Knabbern, ich habe mich in zwei Predigten damit beschäftigt, um eure Willen. Setzt da ein, um meinetwillen. Wegen dir ist er offenbart worden. So wunderbar, so herrlich. An was es mich auch, seht ihr, wie das genau das widerspiegelt, was auch hier, 2. Mose, uns gesagt wird. Und als ein zweites Beispiel noch, ein weiteres, müssen wir nochmal wieder ganz nach vorne. 1. Mose, Kapitel 22. Da geht es auch um ein Opfer. Und ich denke, die Begebenheit ist bestens bekannt. Abraham und Isaak gehen nach Moria. Und was ist die Aufgabe von Abraham? Seinen einzigen Sohn zu opfern. Wir haben uns vor, ich weiß nicht wie lang, damit beschäftigt. Wir haben uns auf jeden Fall damit beschäftigt und die ganze Herrlichkeit gesehen. Nein, einen kleinen Teil der Herrlichkeit gesehen, die da drin steckt. Das wäre hochmütig, das sozusagen. Und was mir jetzt eben hier dazu nochmal eingefallen ist, diese Parallele oder aufgegangen ist, Vers 8, nee, Vers 7, da sprach Isaak, also sie sind unterwegs, Isaak und Abraham. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, der sprach, hier bin ich, mein Sohn. Da sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber das Schaf zum Brandopfer? Ja, der Abraham, der hat nicht vorgesorgt. Er hat kein Schaf reserviert. Ja? Aber was sagt er denn hier? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Gott wird dafür sorgen. Er stellt eins zur Verfügung. Ja, eben sein Sohn, ja, in dem, ja, stimmt. Ich glaube, ich habe mich selber vergaloppiert. Natürlich, ihm ist ja klar, dass er kein Schaf opfern wird, sondern sein Sohn. Da hast du recht, absolut. Ich war jetzt völlig irgendwie falsch abgebogen gerade. Tut mir leid. Gott, also ja, man könnte, ich sage das so aus Isaaks Perspektive gesprochen, so hat Abraham nicht vorgesorgt, ja. Aber er wusste, dass es sein Sohn sein wird, ja. Deswegen, Gott hat in dem Sinne vorgesorgt, aber Gott hat auf einen anderen Sinn noch vorgesorgt. Denn schau im Kapitel 22, Vers 13, im gleichen Kapitel 13. Vers. Und Abraham erhob seine Augen, das ist schon nachdem dann das alles aufgelöst wird, dass er seinen Sohn doch nicht opfern muss. Da erhob er seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Gott hat noch ein anderes Schaf, ein anderes Opfer ersehen für den Isaak. Ja? Über das hinaus, was Abraham von vornherein schon wusste. Wunderbar, herrlich. Also Gott sorgt dafür, dass ein Opfer zur richtigen Zeit dann da ist. Und das ist sein Sohn. Ich habe eine ganz wunderbare Auslegung. Ich glaube, damals habe ich euch auch auf die verwiesen. Einen ganz kleinen Auszug mache ich ja oft nicht so oft. Aber einen ganz kleinen Auszug, weil das echt gut geschrieben ist, bringe ich euch einfach zu diesem Thema. Ist von Spurgeon. Kennt ihr wahrscheinlich. Beachtet, dass Abraham mit heiligem Vorbedacht alles für das Opfer vorbereitete. Er wurde ein Gibeoniter für Gott, das heißt, ja, indem er als Holzhauer handelte. Also Gibeoniter, das fiel auf eine spätere Zeit in der Geschichte an, wo es über diese heißt, dass sie für die Israeliten Holzhauer waren. Und das Holz zum Verbrennen seines Sohnes vorbereitete. Er trug das Feuer, er baute den Altar und sorgte für alles, was zu diesem schmerzlichen Gottesdienst nötig war. Aber, also er sagt, Abraham hat für alles gesorgt, er hat alles bereitgestellt. Aber was soll ich von dem großen Gott sagen, welcher während der Jahrhunderte diese Welt beständig für das großartigste Ereignis ihrer Geschichte, den Tod des menschgewordenen Gottes, vorbereitete. Die ganze Geschichte lief in diesem Punkt zusammen. Ich wage zu sagen, dass jeder Vorgang, sei er groß oder klein, der jemals Assyrien beunruhigte oder Chaldäa aufrüttelte oder Ägypten bekümmerte oder das Judentum züchtigte, die Vorbereitung der Welt auf die Geburt und auf das Opfer Christi zum Zweck hatte. Das Kreuz ist der Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Darauf weist von den ältesten Zeiten her alles hin. Davon geht in dieser Zeit alles aus und darauf lässt sich alles zurückführen. Wie tief ist dieser Gegenstand und doch wie wahr. Gott bereitete stets alles vor für die Dahingabe des Vielgeliebten zum Heil der Menschenkinder. Das ist eine herrliche Perspektive. Ist es nicht ganz so leicht geschrieben? Wer es noch nachher nochmal nachlesen will, dann lege ich es hier hin. Könnt ihr es euch nochmal angucken. Aber was deutlich macht, Gott von Anfang an beschlossen hat, dieses Kreuz muss im Mittelpunkt stehen und alles wird darauf hinzulaufen. Und Genau. Wo er sagt, so wie Abraham alles vorbereitet und alles in die Wege geleitet hat, damit dieses Opfer stattfinden kann, so hat Gott von Anfang an der Weltzeit alles benutzt, um letztendlich auf dieses Opfer hinzuarbeiten. Ja? Das ist eine gute Perspektive. Er hat Jesus Christus vorherbestimmt für genau diese Aufgabe und die ganze Geschichte im Alten Testament läuft darauf zu. Wirklich, wirklich, da versuchen wir einen kleinen Einblick in Gottes Karten zu bekommen. Wir sehen, wie untüchtig wir dazu sind. Es ist wirklich, es übersteigt uns. Aber das nur als kurzen Rückblick zu dem, was das bedeutet, dass hier das Lamm vorzeitig ausgesucht und vorherbestimmt werden muss. Lasst uns jetzt zu Vers 11 gehen. Und das der nächste Schild und der nächste Hinweis, der uns direkt eigentlich auch wieder zu Jesus führt. Hier heißt es jetzt über die Art und Weise, wie man es essen soll. Vers 11, so aber sollt ihr es essen. 2. Mose 12 sind wir wieder, gell? Das ist schon klar, gell? Gut, manchmal springe ich zu sehr, müsst ihr es auch mir sagen. 2. Mose 12, Vers 11. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Jetzt lasst uns das ganz kurz zusammentragen. Was bedeutet das? Nicht im übertragenen Sinne, sondern im ganz praktischen Sinne. Was sollten die machen? Ja, Lenden gegürtet. All was sind die Lenden? Was sind die Lenden? Ja, also so hier, genau. Ja. Bauch, Hüfte, was auch immer. Eher wahrscheinlich Hüfte. Aber genau, Lenden, was heißt Gürten? Was, wenn man Lenden gegürtet, was hat man dann damals gemacht? Ja, okay. Und warum war der nicht die ganze Zeit so an wie mein Gürtel? Richtig, weil die sehr lange Gewänder und so ausladende Gewänder hatten. Das heißt, wenn du dann nach draußen gehst, eine längere Reise machst und das ganze Zeit da rumschlappert, das war einfach sehr ungeschickt, dann haben sie es einfach so ein bisschen hochgebunden bis dahin und dann konnte man auf einmal gut laufen. Ja? Also, das bedeutet Lendengürten, bedeutet das Gewand hochbinden, dass man einfach gute Schritte machen kann, dass man sich gut fortbewegen kann. Also das heißt, wenn einer arbeiten wollte, wenn einer reisen wollte, auch wenn einer kämpfen wollte, dann hat er das gemacht. Hat er sich gegürtet, das heißt, er hat sich bereit gemacht. Das andere, denke ich, das ist klarer. Schuhe an den Füßen. Das ist eigentlich letztendlich auch der gleiche hat auch das gleiche Ziel. Der Stab in eurer Hand, was war das? Was bedeutet das? Stab in der Hand? Ja, genau, zum Schutz. Ja, und wo ich jetzt selber ein bisschen bergigen Gelände unterwegs war, habe ich mir selber gern auch Wanderstock gemacht als drittes Bein. Ist es ganz, ganz nützlich. Aber das brauchst du zu Hause normalerweise nicht, oder?
Nee. Je nach Alter.
Je nach Alter. Aber in der Regel ist in dem Zusammenhang ist das auch gedacht für den, dann, wenn man sich auf die Reise begibt, wenn man nach draußen geht, ja. Das sind drei verschiedene Begriffe, die alle deutlich machen. Müsst ihr euch vorstellen, die sitzen am Tisch. Die haben ihre Schuhe angezogen. Für uns ist es nicht ganz so ungewöhnlich. Aber für die damals, wenn die nach Hause gekommen sind, was sie gemacht haben, Stab in die Ecke, Schuhe aus, Gürtel wieder lose gemacht, sich einfach gemütlich. Ja. Wir würden vielleicht Jogginghose anziehen oder was weiß ich. Ja. Also man ist zu Hause, man entspannt, man ist angekommen. Was jetzt hier deutlich wird, Sie sind in Bereitschaft, jederzeit aufzubrechen. Sie wissen nicht ganz genau, wann es losgehen wird, ja? Und Sie müssen jederzeit bereit sein. Wenn das Signal kommt, wenn der Aufruf kommt, alle stehen und liegen lassen und los geht's. Das bedeutet auch, denke ich, oder wenn wir gucken, das ist bis ins Neue Testament ist es sogar, dass das hineingeht. Ja, gell? Ja? Ja?
Das wundert mich auch, weil das kann
Also.
ja irgendwie kommen. Also wenn man jetzt sagt, wenn es jetzt ein ganz besonderes Essen ist, dann macht man das Gegenteil von Essen.
Ja.
Konzentrierst du dich ja voll aufs Essen.
Richtig.
Und die sind eigentlich schon gar nicht mehr da.
Ja. Das heißt sogar, gell, ganz interessant, ihr sollt das
Bewusst
Essen
quasi
in Hast,
sogar dann
in
noch.
Eile.
Also ich meine, das ist bewusst. Das heißt, die sind noch beim Essen, sind aber in Gedanken schon längst unterwegs. Das ist
Richtig.
eigentlich was, was man nicht macht.
Was man normalerweise nicht macht, ist absolut richtig. Und was hier auch das Essen in Hast, was bedeutet das? Das bedeutet, es ist ungefähr das Gegenteil. Ich werde euch kurz.
Das bedeutet, wir gehen ja gerade Wurst essen. Hätte ich
Ja,
auch
nee, ich
gesagt.
meine, das Essen ist ja fest vorgeschrieben. Es war ja jetzt nicht unbedingt Fast Food, es war trotzdem ein Festessen eigentlich. Aber im Vordergrund steht das, was kurz danach passiert. Und ich lese euch kurz vor, fand ich ein sehr gutes Beispiel für das, was es nicht ist. Also das Gegenteil davon. Da ist auch das, Jesus benutzt hier ein Gleichnis, in Lukas 12, Vers 45, benutzt hier ein Gleichnis auch von einem Herrn, der weggegangen ist und von seinem Knecht, der nicht weiß, wann er zurückkommen wird. Und dann heißt es, wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit dem Korn. Und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen. So wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn in zwei schneiden, ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Also, aber um was geht es hier? Es geht darum, ja, das kann noch lange dauern, bis das passiert. Keine Hektik. Lass uns mal ganz gemütlich hier essen. Lass uns die Zeit genießen hier. Nein, du weißt nicht, wann es losgeht. Sei jederzeit bereit, alles stehen und liegen zu lassen und loszugehen. Um das geht es hier. Also diese Bereitschaft, dieses Wachsamsein und dieses Fokussiertsein auf das, was jetzt kommt, das steht hier im Vordergrund. Ja. Aber das zieht dieses Bild, bereit zu sein, erinnert ihr euch, Jesus, Johannes 13 zum Beispiel oder Lukas Kapitel 7. Es war zu der Zeit damals sogar, bis ins Neue Testament hinein, war es absolut gewöhnlich, dass sie sich die Schuhe ausgezogen haben, wenn sie reingekommen sind. Sie haben sogar Füße gewaschen. Gell? Also es ist ein Bild, wo wir sehen, es geht durch die ganze Bibel hindurch. Und wenn wir jetzt diese Anweisung hier haben, ihr sagt, das kommt einem sehr komisch vor. Und das ist tatsächlich so. Ich vergleiche es mal so wie ein Soldat, der in voller Montur schlafen geht. Ja, der hat seine Stiefel angezogen, der hat sein Gewehr bei sich liegen im Bett. Macht man normalerweise nicht, oder? Aber wenn man weiß, dass der Feind jeden Moment da sein kann, man weiß, aber man muss trotzdem schlafen, dann geht man so ins Bett. So weiß, wenn es soweit ist, bin ich sofort einsatzbereit. Ja, so kann man sich es vorstellen. Um es einfach mal in einem Bild zusammenzufassen. Was ich jetzt sehr interessant finde, der ganze Gedanke, um den es geht, ist die Bereitschaft. Lasst uns mal ins Neue Testament jetzt blättern. In den ersten Korintherbrief, ein Kapitel, das vielleicht bei euch einigermaßen abgenutzt ist. Weil ihr es, wenn ihr aufschlagt, fast jeden Monat aufschlagt, Kapitel 11, da wird uns ja das Abendmahl beschrieben. Wie wird uns das Abendmahl beschrieben? Und das ist ein Aspekt, wo ich sagen muss, der geht manchmal ein bisschen unter. Und ich habe bei mir auch entdeckt, dass ich den auch manchmal dass ich den noch nicht genug entdeckt habe. Hier Kapitel 11, Vers 26. Davor sagt er, das ist der Kelch, der neue Bund, macht das zu meinem Gedächtnis. Und dann sagt er, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Also hier heißt es, wir predigen, wir verkündigen, wir bekennen. Wir bekennen, dass Jesus Christus gestorben ist. Das ist etwas, wo ich immer wieder betone, was mir auch sehr wichtig ist. Aber was hier, dieser Zusatz, der hier geschrieben steht, bis er kommt, was bedeutet das? Sollen wir es halt einfach so lange machen, bis er kommt? Ich denke schon, dass es hier drin steht, dass Jesus sagt, hört nicht auf damit, es zu tun. Aber ich denke, dass hier auch ein Fokus gesetzt werden soll oder wiederum ein Blick ausgerichtet werden soll. Was für ein Blick? Dass wir das Abendmahl feiern sollen und sagen, wir feiern das hier zu Hause, wir wissen, das ist alles das Vorläufige. Wir warten, wir sind aufbruchbereit. Bald geht es los. Steht ihr? Bald naht unsere Rettung. Unsere endgültige Rettung. Das ist ein Aspekt, den wir beim Abendmahl, denke ich, noch stärker betonen müssen und wo wir noch stärker den Fokus darauf legen müssen. Genau wie das Volk Israel damals. Wir essen das. Ich denke nicht, dass wir es unbedingt jetzt in Hast essen müssen, dass wir jetzt ganz Hektik draus machen müssen. Das wäre, glaube ich, nicht unbedingt förderlich. Aber mit einer inneren Bereitschaftshaltung, dass wir sagen, wenn Jesus jetzt kommt, ich fühle mich so wunderbar, das wäre das Allerbeste, so schön. Also diesen Fokus, diesen Blick hat zu haben, versteht ihr? Da sehe ich eine Verbindung rüber zu dem, was wir gelesen haben im Text. Das ganze Neue Testament fordert uns auf, beständig bereit zu sein, gerüstet zu sein. Wiederum zurück, lasst uns zurückblättern, jetzt müssen wir ein paar Stellen aufschlagen. 1. Petrusbrief wieder. Dadurch, dass ich ein bisschen länger schon unterwegs bin, fallen mir die Parallelen da immer am schnellsten auf. Das ist mein ersten Petrusbrief wieder aufgreifen. Aber hört allein die Art und Weise, wie er redet. Kapitel 1, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Also, wenn eure Gedanken Hüften haben, dann schnallt den Gürtel drum. Was bedeutet das? Macht euch bereit, seid bereit. Richtet eure Gedanken auf etwas aus. Seid nüchtern. Also lasst euch nicht, lasst euren klaren Blick durch nichts verschleiern und hofft völlig auf die Gnade. Auf was für eine Gnade? Die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wovon redet er? Wenn es ein bisschen deutlich werden soll, Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Wovon redet er? Von der Wiederkunft Jesu. Er sagt, rüstet euch aus und richtet eure Gedanken auf dieses Ziel aus, auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und er benutzt ganz, ganz ähnliche Worte, wie wir sie hier in 2. Mose Kapitel 12 haben. Das Umgürten. Sich bereit machen, sich ausrichten, bereit zu sein. Ist auch genau dieses Vorausblicken auf das Ende hin. Ganz richtig, absolut. Ist ganz, ganz genau dasselbe eigentlich. Danke. Und das war aber von Anfang an, lasst uns jetzt noch ein bisschen zurückblättern, von Anfang an, Matthäus Kapitel 26, das ist jetzt bei mir der Anfang, das bedeutet von Anfang an bei den Jüngern Jesu, war das ein absoluter Kampf, oder? Oder wie geht es euch? Ist eure Gesinnung, sind eure Gedanken immer gegürtet? Nicht, gell? Meine nicht, da will ich hier ganz ehrlich sein, meine nicht. Matthäus Kapitel 26. Und da heißt es ab Vers 36 eigentlich geht der ganze Abschnitt los. Ihr kennt das, Gethsemane. Jesus kommt mit ihnen ein Gut, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Wenn Jesus jemals irgendwie die Unterstützung seiner Jünger gebraucht hat, wann dann? Wann? Jetzt, oder? Ich meine, klar, wir wissen, sie haben nicht viel ausrichten können. Aber da, wo Jesus selber in der größten Not war, ich überleg mal, wo er überall war, auf dem Meer, oder? Die Jünger waren in höchster Not. Jesus steht auf und bedroht und alles ist ruhig. Also Jesus kommt nicht so schnell in Not wegen irgendetwas. Aber hier sagt: Meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Ja, das kommt jetzt natürlich. Da läuft es natürlich darauf hinaus. Kann man in Frage stellen, ob das wegen ihm war. Aber von seinem Zustand her, wenn dann am allerersten, wenn dann hier. Ja, absolut, absolut. Hier nicht in Versuch. Ist richtig, lass uns noch kurz das dazwischen lesen. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der kommt und zu den Jüngern, findet sie schlafen, der spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Ja, und dann zum zweiten Mal und dann zum dritten Mal. Beim dritten Mal heißt er: Der Lisi. Ja, hat keinen Zweck. Wenn wir jetzt gucken, was die Jünger notwendig gehabt hätten, wäre selber die Gesinnung, dass sie die Gesinnung ausgerichtet hätten, die Bereitschaft bereit gewesen wären, dieser schwersten Stunde eigentlich entgegenzugehen. Als es soweit war, lass uns ein bisschen weitergehen gedanklich, waren sie dann bereit? Woran zeigt sich, dass sie nicht bereit waren? Nein, dass sie später dann, als Jesus jetzt gefangen genommen wird im Gethsemane, woran zeigt es sich? Wie reagieren sie? Davor noch? Ja, nimmt das Schwert als erstes in die Hand. Haut rein, ja? Denkt, jetzt helfen wir Jesus, ja? Ist das die richtige Art und Weise? Nein. Danach ergreifen sie die Flucht. Waren sie für diese Stunde gerüstet? In keiner Weise. Natürlich, Jesus wusste, dass es so kommen ist, und er sagt, die Schrift wurde erfüllt dadurch. Es musste so sein. Aber es zeigt uns letztendlich, dieses Wachen, dieses Gebet, im Gebet sein, so sollte sie eigentlich zurüsten. Das sollte sie für die Stunde der Versuchung zurüsten. Ja. Und von Anfang an ist das, wenn es sich länger gezogen hat, ja, Jesus, ja, gehen Sie in den Garten Gethsemane, heute braucht er aber lang. Ja, bete schon eine Stunde. Ja, es ist schon sehr spät. Und dann weckt er sie auf, sagen sie, ja. Ja, man merkt, und je länger es dauert, desto schwieriger ist es. Es ist aber sehr gefährlich zu denken, weil wenn es länger dauert, dass es nicht kommen wird, oder? Und wie wir schon vorher gelesen haben, Lukas 12, 45, er sagt, mein Herr wird sich Zeit lassen, das dauert noch. Was wird mit ihm sein am Ende? Schlimmes Ende. Also, ihr wisst, ich lese es nicht nochmal vor, mit dem Knecht, der da anfängt, das nicht mehr vor Augen zu haben. Was ich mit euch noch lesen möchte, ist kurz davor, Lukas 12, Vers 35. Stattdessen, wie wir sein sollen. Und jetzt denkt wieder, 2. Mose 12, denkt zurück, wie sie das gegessen haben damals. Mit dem Stab in der Hand, die Schuhe angezogen. Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Meint er jetzt hier wirklich, dass sie den Gürtel nicht mehr losmachen sollen? Natürlich nicht. Dieses bedeutet auch nicht, dass die Lampen nicht mehr, dass man sie nicht mehr auslöschen darf. sondern es geht hier um einen geistlichen Zustand, um eine geistliche Bereitschaft. Dass diese Lampen, diese brennenden Lampen, das ist letztendlich das Zeugnis, denke ich, was sie aufrechterhalten sollen. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Ich lese jetzt den Abschnitt bis Vers 40. Ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm gleich sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, die wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Was ist die zweite Wache und was ist die dritte Wache? Oh, da unten steht schon wieder. Also hier heißt es bei mir, dass die Nacht in vier Wachen eingeteilt wurde, zu je 3 Stunden. Und das bedeutet, ja, ich habe jetzt in einem Kommentar gelesen, die Juden haben es in 3 Teile eingeteilt. Es bedeutet auf jeden Fall, die zweite Wache ist dann, die erste Wache ist ganz am Anfang der Nacht. Gibt es Fragen oder? Ja, achso, okay. Das ist Vers 38, wenn er in der zweiten Wache, in der dritten Wache kommt. Also steht nicht fest, wann er kommt. Ob er in der zweiten Wache kommt, das bedeutet mitten in der Nacht, oder ob er schon gegen Ende der Nacht kommt, in der dritten Wache. Man weiß es nicht, wann er kommt. Aber wenn er in der zweiten oder in der dritten Wache kommt und findet sie so, wie? Wachend. Genau. So wie das sagt, ja. Glückselig sind jene, die es aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde. Also hätte gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus nicht graben würde. Was ist das für ein Beispiel? Ja, okay, dann stellst du erst die Frage und dann klären wir die Fragen.
Ja, er ist 2000 Jahre lang.
Ja.
Und dann sagt er, kommt bald, ist nicht ausgeschlossen, dass ich dann gemeint ist, wie ich ihn einfühle. Wenn ich jetzt einen Unfall hätte und sterben würde, dann ist er, kann man sagen, er kommt zu
ihm. Ich denke. Es ist, wenn die Bibel von diesen Dingen hier redet, ist dieser eine Zeitpunkt gemeint. Dieser eine Zeitpunkt, wenn er wiederkommen wird. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, die Menschen ist bestimmt einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und es kann jederzeit sein. Wie wir jetzt im ersten Petrusbrief auch die eine Stelle hatten, wo es heißt, die im Fleisch übrige Zeit. Ja, wir wissen nicht, wie lang die Zeit ist. Ja. An anderer Stelle heißt es, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ja. Wir kommen noch kurz drauf. Was heißt es aber jetzt erstmal hier, dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus sich graben würde. Was bedeutet das? Das ist ein Vergleich. Einfach ein Beispiel. Ich denke nicht, dass Jesus er ist ja kein wirklicher Dieb, der kommt und das Böses anrichten will. Er sagt, bringt ein Beispiel. Also, stell dich vor, angenommen, oder das Typische bei einem Dieb, oder was ist das Problem bei einem Dieb? Er kommt unangekündigt. Er macht vorher keinen Termin. Ja? Er sagt nicht, Achtung, da werde ich kommen, kann ich vorbeikommen. Ja, kein Problem, 10 Uhr, da bin ich nicht zu Hause. So ungefähr. Nein, das Problem ist, man weiß nicht, wann er kommt. Wenn man wüsste, wann er kommt, ja, dann wird man sich in den Wecker stellen nachts, dann wird man gucken, dass man rechtzeitig wach ist, oder wird man rechtzeitig wieder zurückkommen, und dann wäre man da. Hätte man sich auf diesen Zeitpunkt vorbereitet. Aber wenn man nicht weiß, wann er kommt, was muss man dann machen? Ja, immer wachen, ja. Also dann, ja natürlich, im praktischen, also letztendlich soll es für uns schon eigentlich, ist das Ziel, eigentlich dauernd wachsam zu sein, weil du nicht weißt, wann er kommt. Ja. Ja, genau. Genau, ja. Also, das ist natürlich ein spannendes Beispiel und sehr herausfordernd. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Wow, also er kennt sogar unsere Schwachheit und sagt, ihr werdet nicht wirklich komplett damit rechnen, dass ich da wirklich genau zu dem Augenblick komme. Also es ist krass, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden einzelnen Mensch auf dieser Welt zutrifft. Jetzt stellen wir uns wieder so komische Fragen. Aber worum es geht, seid bereit. Es kommt absolut überraschend. Es kommt absolut überraschend. Und Markus Kapitel 13 nochmal ganz kurz als Referenz. Ist auch wieder so eine Stelle, wo wir uns ganz viele komische Fragen stellen. Es ist immer wieder auch eine Prüfung, wenn wir an solche Stellen kommen, ob wir uns an den Fragen aufhängen und stehen bleiben bei denen, wo wir keine Antwort darauf haben. Oder ob wir das Eigentliche, was im Text drin steht, verstehen und berücksichtigen. Also, Vers 31, Markus 1, Markus 13, Vers 32. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Okay, ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Die zwei anderen, wie Jesus aufführt, er führt die Engel an und er führt sogar sich selber an. Sagt, keiner weiß, wann er wiederkommen wird. Jetzt kann man natürlich fragen, Jesus wusste es vielleicht nur als Mensch nicht, als er hier auf dieser Erde war. Kann man natürlich das versuchen, die ganze Spannung aufzulösen. Was hier ausgedrückt werden soll, ist, keiner weiß es. Ja, und es gibt dann Leute, die meinen es eben zu wissen und die meinen es ausrechnen zu können. Aber versteht ihr? Das ist auch die Spannung. Wir bekommen einige Zeichen zum Beispiel gesagt, ja, dann und dann wird es soweit sein und das alles muss noch passieren vorher. Ihr Lieben, aber letztendlich, keiner weiß es. Und es kann jederzeit sein. Versteht ihr? Es kann wirklich jederzeit sein. Und wir müssen uns absolut davor hüten und wirklich uns von der Schrift warnen lassen. Nicht so zu sein, zu sagen, okay, mein Leben hat sich so ganz gemütlich eingependelt, so wie es läuft, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Hey, wenn ihr wirklich wisst, dass das morgen Ende ist, was werdet ihr heute alles noch tun? Ich denke, dass wir im Rückblick die Zeit vielleicht anders gestalten würden. Ich weiß nicht, ob du dann heute Abend trotzdem noch hinsetzen würdest und YouTube gucken würdest oder was auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht würdest du irgendwas noch klären, wo du sagst, hey, mit dem will ich das wirklich gerne noch bereinigen, will ich gerne noch reinen Tisch machen oder was auch immer. Oder ich will gerne einem noch etwas Wichtiges sagen, was ich ihm bis jetzt noch nicht gesagt habe. Hey, lebt jederzeit mit Schuhen angezogen. Was bedeutet es, wachsam zu sein? In erster Linie, wie uns diese Bibelstellen deutlich machen, was heißt es immer, wacht und? Also, was ist das erste Zeichen, wachsam zu sein? Beten. Ihr Lieben, da sind wir, ich denke, also, wenn wir brutal gedemütigt gleich. Also, ich selber, wenn ich mein Leben angucke und schaue, wie viel Priorität und Wert ich dem Gebet gebe, ich gleich mega gedemütigt und sagen, okay, so sehr wachsam bin ich nicht. Wenn man uns daran mal messen will. Natürlich, Jesus weiß um all die Schwachheit, aber lassen wir uns da wirklich herausfordern und sehen, das bedeutet wachsam sein. Aber nicht nur das. Wachsam sein bedeutet aus meiner Sicht, für diesen Herrn zu leben. Und all diese Dinge, die wir tun, versteht ihr, wir können mit so einer unterschiedlichen Haltung leben. Zu Hause, der eine oder andere wird jetzt, wie ich, nachher noch ein bisschen in der Küche stehen und aufräumen. Wenn ihr das tut, warum tut ihr das? Einfach, weil man halt machen muss. Oder sagte ich, mache das, weil ich weiß, dass ich meinem Herrn letztendlich damit diene. Ich tue das letztendlich für ihn. Alles, was ihr tut und in Wort und Werk, tut es für den Herrn. Versteht ihr? Es ist nicht so komplex, dass man sagt, dann muss ich jetzt halt 24 Stunden am Tag missionieren. Das ist nicht so unerreichbar. Es geht einfach um die innere Haltung und die Einstellung, was wir tun, was wir nicht tun, wie wir denken, wie wir durch dieses Leben laufen. Eine gute Beschreibung finde ich 1. Korinther Kapitel 7. Schlag mir das mir gerne nochmal auf. 1. Korinther Kapitel 7. Eigentlich geht es ganz spannendes Kapitel. Heiraten oder nicht heiraten. Ja. Für mich ist es nicht mehr so spannend. Für mich war es mal sehr spannend, aber für mich jetzt ist es für mich. Ja. Kapitel 7, Vers 29. Jetzt hört das mal in diesem Zusammenhang. Ist es, denke ich, sehr bedeutsam, entscheidend. Gerade für alle, die auch verheiratet sind. Egal, verheiratet oder nicht. Dies aber sage ich, Brüder, Geschwister. Die Zeit ist begrenzt. Okay, klar? Die Zeit ist begrenzt. Dass künftig die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Oh, was ist das? Das verwirrt uns, oder? Und die Weinenden, als weinten sie nicht. Und die sich freuenden, als freuten sie sich nicht. Paulus hat das so gesagt. Freut dich im Herrn alle Zeit. Hä? Die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Fazit, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Was bedeutet das? Könnt ihr das erfassen? Könnt ihr das irgendwie versuchen zu erklären? Ich meine, dass er es nicht so in diesem komplett wörtlichen Sinne meint, ist ja klar. Er sagt ja nicht, also du bist zwar verheiratet, aber mach einfach so, als ob du Single wärst. Dann kannst du wieder anmelden. Ja, das meint er ja nicht, oder? Es ist ja ganz offensichtlich, dass das nicht gemeint ist. Aber was ist gemeint? Dass künftig die Frauen haben, ich lese es nochmal, sein. Ja, dass das nicht das Eigentliche ist, worum sich dreht. Das Leben dreht sich nicht im Eigentlichen. Um Ehe. Versteht ihr? Das ist nicht das Eigentliche, worum es geht. Wenn du weinst, du musst bedenken, das, worum du weinst, das ist nicht das Eigentliche. Das ist nicht das Eigentliche, worum es sich dreht. Wenn du dich freust, musst du wissen, diese Freude, die ist, also die meisten Freuden zumindest, die wir haben. Deswegen sagt Paulus, Brüder, ich sage euch, freut euch im Herrn. Oh, das ist was anderes. Aber die sich freuen, als freuten sie sich nicht, als hätten sie keinen Grund, sich darüber zu freuen. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Wenn wir gewisse Dinge uns shoppen, uns eindecken damit, dann müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, hey, ich benutze es jetzt zwar eine kurze Zeit, aber das geht's nicht. Das ist zweitrangig. Das ist zweitrangig. Die Welt benutzen, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Das bedeutet, alles, was wir hier um uns herum sehen, verstehst du jetzt, du bringst tagelang damit zu, welche Uhr soll ich mir kaufen oder wie soll ich mein Auto gestalten oder wie baue ich mein Haus möglichst effizient und gut aus. Bei allem, was wir tun, müssen wir bedenken, es muss uns für unsere Zeit hier jetzt nutzen, es muss dienlich sein, in irgendeiner Weise. Muss es zum Guten beitragen, muss es für unseren eigentlichen Auftrag, Gott in allen Dingen zu dienen, muss es irgendwie nützlich sein. Und wenn es aber im Gegenteil uns dazu bringt, dass wir uns ablenken, dass wir diesen Blick nicht mehr auf Christus gelenkt haben, nicht mehr wissen, dass sie jederzeit kommt, dann müssen wir überlegen, ob wir das brauchen oder ob wir es nicht vielleicht lieber auf die Seite tun. Denk darüber nach, prüfe es. Denk darüber nach und prüfe es. Wenn es einfach nur dazu dient, sage ich mal, das Fleisch in irgendeiner Weise zu befriedigen, müssen wir es immer wieder neu hinterfragen. Also sagen, ist es gut, ist es nützlich? Wenn ich sage, es ist nicht ganz einfach, aber prüft es. Wir müssen es prüfen. Denkt darüber nach. Es ist gut, wenn wir solche Fragen stellen. Also, ich muss sagen, früher ich hatte sehr, sehr viele Hobbys. Ich merke, je mehr ich an Christus herankomme, desto mehr die Bedeutung, es verliert die Bedeutung. Es verliert es. Weil ich merke, ich nehme Beispiel, ich mache eigentlich gerne, sehr gerne Fotos. Aber ich merke, je mehr ich mich davon gefangen lasse, desto mehr nimmt es mich ein, desto mehr nimmt es die Zeit weg von meiner Familie, desto mehr nimmt es meine Zeit weg, die ich hier in der Gemeinde investieren könnte, ganz zu schweigen von dem Thema Gebet, was wir gesprochen haben. All das, das nimmt mich gefangen. Und sobald ich merke, dass mich irgendetwas gefangen nimmt, Paulus sagt, lasst euch durch nichts beherrschen. Das ist so wichtig. Das ist so
Deswegen
wichtig.
muss da jeder selber prüfen, oder?
Es
Weil
muss jeder selber
von außen
prüfen.
kannst du es beim anderen nämlich nicht
Nee.
sehen, aber so jeder
Ja.
muss es selber, und deswegen ist es voll gut, finde ich, die Frage, ja, dass jeder das selber prüft, ja.
Ich kann nicht sagen, tut das nicht, tut genau das immer und tut das nicht. Überprüft die Einstellung, mit der es macht. Überprüft, ob es euch abhält oder überprüft, ob es euch in irgendeiner Weise hilft oder näher bringt. Das ist echt, ich weiß, das ist kein Witz. Aber lasst uns da einfach auf eine positive Art und Weise da herausfordern, denn er kommt bald. Er kommt bald. Und was für eine herrliche Verheißung, damit will ich jetzt schließen. Oh, wir kommen heute richtig gut durch. Irgendwie habe ich den Eindruck, ich rede schon 2 Stunden, aber kommen heute echt gut durch. Das ist schön. Lukas Kapitel 12. Nochmal der gleiche Text. Ich glaube, das habt ihr völlig. Das ging mir auch so am Anfang. Das überliest man am Anfang völlig, was da steht. Eigentlich ist es ein Skandal. So, 12, Vers 36. Und ihr seid menschengleich. Also, das ist eine Aufforderung. Ihr seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, jetzt lasst euch eben auf der Zunge zergehen. Er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen, wird hinzutreten und sie bedienen. Also, wisst ihr, wie es mir geht, wenn ich das lese? Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13. Ich weiß ganz genau, was da passiert. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, Johannes 13, Vers 1, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben, dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Im vollen Bewusstsein, wer er ist, steht er auf von dem Abendessen, legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Versteht ihr, wenn ich das lese, mir geht es genauso. Das, niemals, niemals, wer bin ich? Was bin ich für ein Wurm, dass der Herr das machen sollte? Dass ich mir vom Herrn dienen lassen soll? Das ist ja ein Bild, dass er uns dient. Was sagt er daraufhin? Jesus antwortete: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Wenn ich dir nicht diene, wenn du dir nicht dienen lässt von mir. Das ist unfassbar, oder? Unfassbar. Und dann Petrus: Herr, nicht nur die Füße allein, sondern auch Hände und Haut. Das ist so schön. Aber da merkt man, dass sein Herz sehr, sehr Jesus geliebt hat. Und ich hoffe, dass es euch genauso geht. Bei all der Schwachheit und all dem Versagen, dass wir wissen, was für einen herrlichen und wunderbaren Herrn wir haben, den es sich lohnt zu warten. Ich bete zum Abschluss. Oh Vater, was sind wir doch für kleine Menschen, die wir meinen, dass wir hindurchdringen könnten bis zu dir, bis in deine Höhen. Wir sind viel zu gering, dass wir das auch nur, dass wir es eigentlich auch nur wagen. Aber das macht uns Mut und das macht uns Hoffnung, dass du sagst, obwohl du so groß und so herrlich bist, dass du uns dienen möchtest. Und du hast uns so viel und so überreich gedient, indem du dein Leben hingelegt hast. O Herr, ich bin dir so dankbar und verherrliche dich, dass du so ein souveräner und gleichzeitig so ein liebender Gott bist. Herr, wer auf dieser Erde ist dir gleich? Niemand. Wer in diesem Universum? Keiner. Mögen die Menschen noch so stolz sein und sich noch so weit erheben und sich über sich denken. Du stehst über dem Allen und du bist so wunderbar und so groß und herrlich. Ich preise dich dafür. Und ich will dich darum bitten, Herr, dass du mich demütigst und dass du mich dahin treibst, dass ich meinen Alltag umgestalte und wirklich so viel es geht und so viel Zeit du mir zur Verfügung stellst, die ich dafür einsetze, um dir zu dienen, um anderen Menschen zu dienen, mein eigenes Leben aufzugeben, zu verlieren und das eigentliche Leben zu gewinnen und zu bekommen, was ich in Jesus Christus auch schon haben darf. Vielen herzlichen Dank. Segne uns beim Nachdenken, beim Verdauen von deinem Wort und lass es eine gute Frucht bringen, Herr. Ich danke dir. Danke dir. Amen. Amen.
Danke dir auch.
Ja. Freitag. Danke, Heinz, nochmal für den Hinweis. Wer seine Mail schon gelesen hat,